Die Welt sehnt sich nach Gnade in diesen Tagen. Nach Gnade über die Menschheit, die mit Kriegen und Katastrophen kämpft und die Herausforderungen zu groß erscheinen, um bewältigt werden zu können. Und wenn man sich nach Gnade sehnt, ist das ein guter Zeitpunkt, um sich an den Grund der Gnade Gottes zu erinnern, den Charakter der Gnade und die Wirkungen der Gnade in unserem Leben näher anzuschauen. Denn Gottes Gnade geschieht im Großen und im Kleinen jeden Tag. Und ich wünsche uns, dass wir heute Morgen unsere Augen und Herzen öffnen können für die Gnadenmomente und somit auch Mut schöpfen, auch unseren Beitrag zu leisten und die Gnade Gottes sichtbar werden zu lassen in unserem Leben. Dass die Gnade Gottes nicht bedeutet, es besonders bequem und gemütlich zu haben im Leben, das weiß Paulus, wie wir gerade auch schon im Hinführungstext zur Predigt gehört haben. Er hat sein Leben komplett in den Dienst für Jesus Christus gestellt. Und was das für ihn bedeutet hat, erfahren wir aus dem Predigttext für heute, der aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10 stammt. Und bevor ich den Text lese, gebe ich zunächst einen kurzen Überblick über den Inhalt von den Kapiteln 1 bis 7, weil das hilfreich ist, den Hintergrund besser zu verstehen und einzuordnen. Der 2. Korintherbrief ist der Brief von Paulus und Timotheus an die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth ist meistens ganz gut bekannt von dem 1. Korintherbrief, in dem zutage kommt, dass die Leute in dieser Gemeinde reich an Gaben des Heiligen Geistes sind. Die praktische Umsetzung von diesen Geistesgaben aber Trouble in der Gemeinde verursacht und auch andere Konflikte das Zusammenleben in der Gemeinde beschweren. Es läuft einfach nicht rund in der Gemeinde. Im 2. Korintherbrief wird deutlich, dass sich die Auseinandersetzung auch konkret um die Person von Paulus dreht und dass es wahrscheinlich noch einen dritten Brief gibt, den sogenannten Tränenbrief. Der ist nicht Bestandteil des Neuen Testaments, aber auf dessen Inhalt können wir aus dem 2. Korintherbrief schließen. Und Hintergrund von diesem Tränenbrief ist, dass Paulus die Gemeinde in Korinth persönlich besucht hat. Aber dieser Besuch, der ist nicht sehr erfreulich verlaufen. Und daraufhin hat Paulus diesen Tränenbrief geschrieben, in dem er deutlich macht, wie sehr ihm die Korinther am Herzen liegen. Das hat viele in der Gemeinde in Korinth zum Umdenken bewegt und sie willig gemacht, sich mit Paulus zu versöhnen. Ihr könnt das hier ganz schön auch nochmal sehen auf den Sketchnotes von Bible Project. Also in den Kapiteln 1 bis 7 ist das Thema Versöhnung. Es gab einen Konflikt und Paulus räumt jetzt sozusagen auf. Worin genau bestand dieser Konflikt? Als Paulus die Gemeinde in Korinth besucht hat, waren die Leute wohl etwas irritiert über seinen Auftritt als christlicher Leiter. Paulus war arm, er wurde verfolgt, sein Leben war von Leiden geprägt und zudem war er rhetorisch nicht sehr beeindruckend. So hatten sich die Christen einen christlichen Leiter wohl offensichtlich nicht vorgestellt. Sie schämten sich sogar für ihn. Die Gemeinde in Korinth, die hatte ganz andere Erfahrungen gemacht. Sie hatten charismatischere Persönlichkeiten in der Gemeinde erlebt. Zu ihnen sind christliche Leiter gekommen und diese haben in ihrer Gemeinde gewirkt und die haben genau diese Dinge aufgewiesen, die sie Paulus vermisst haben. Erfolg in allen Richtungen und sie haben richtig Eindruck gemacht. Sie hatten sogar Empfehlungsschreiben von anderen Aposteln. Aber diese sogenannten christlichen Leiter, die hatten auch einen Haken. Das Problem war, sie haben ein Evangelium verkündigt, das nicht jesusgemäß war. Und das war das Problem, das Paulus auch mit diesen sogenannten christlichen Leitern hatten. Und das hat ihm große Sorgen gemacht. Und deshalb hat er nicht klein beigegeben, sondern um die Korinther gekämpft. Er hatte die Gemeinde in Korinth gegründet und sie lagen ihm sehr am Herzen. Die Korinther waren selbst sein lebender Empfehlungsbrief, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Paulus kommt den Korinthern nach dieser Auseinandersetzung entgegen. Er geht den ersten Schritt auf die Korinther zu. Er spricht den Korinthern zu, dass er ihnen vergibt. Aber gleichzeitig korrigiert er auch eindrücklich ihre Maßstäbe an christlicher Leiterschaft. Status ist nicht das, was zählt. Das, was aus menschlicher Sicht Erfolg ausmacht, Das sind nicht die Maßstäbe des Reiches Gottes. Und das macht er deutlich am Leben von Jesus Christus. Das Kreuzesgeschehen fordert unsere menschlichen Werte heraus. Es zählen andere Werte als Reichtum und Redegewandtheit. Soweit der kurze Überblick über den zweiten Korintherbrief und seine Hintergründe. Ich lese nun den Predigttext aus 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10 nach der neuen Genfer Übersetzung. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Im Übrigen bemühen wir uns, so zu leben, dass wir niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Das erste Mal, als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, oh wei, das klingt irgendwie nach einem ziemlichen Selbstlob. Paulus trägt da ziemlich dick auf. Klingt so nach Paulus, der Superapostel. Aber dann habe ich festgestellt, das ist es nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, gerade auch, wenn man sich den Hintergrund von den Umständen des Konflikts mit den Korinthern betrachtet, ist das eine wirklich geschickte Argumentation, um sein Apostelamt zu erklären und zu verteidigen. Denn Paulus argumentiert von Jesus Christus her. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Ein neuer Anfang, eine neue Schöpfung ist im Kreuzesgeschehen gesetzt worden. Der Apostel leidet in seinem Dienst an der Stelle von Jesus Christus. Deshalb kann er im Namen Gottes zur Versöhnung mit ihm rufen und die Gnade verkündigen. Der Dienst des Apostels entspricht also in seinem Wesen dem Handeln Gottes im Kreuz Jesu Christi. Darin erweist sich Paulus als wahrhaftiger Diener Gottes. Das ist seine Legitimation und das finde ich ein echt spannendes Verständnis von Dienst. Dadurch verteidigt Paulus nicht nur seinen Dienst, sondern bringt gleichzeitig den Grund der Gnade Gottes, ihren Charakter und die Wirkung der Gnade in unserem Leben auf den Punkt. Darum heißt die Predigt auch teure Gnade. Der Ausdruck teure Gnade, der wurde von Dietrich Bonhoeffer geprägt. Über sein Buch Nachfolge bin ich während der Predigtvorbereitung gestolpert und ich habe einige Gedanken einfließen lassen. Und Urlaubszeit ist ja Lesezeit und das Buch passt bestimmt noch ins Handgepäck oder in den Wohnwagen. Kann man auch gut am Strand lesen. Ich kann das wirklich empfehlen. Es macht richtig Mut in der Nachfolge. Teuer passt im Zusammenhang von 2. Korinther insofern gut, weil es ja tatsächlich um Reichtum geht. Aber eben nicht um irdischen Reichtum, sondern den Reichtum, den Gott uns durch und in seiner Gnade zur Verfügung stellt. Und weil Gnade was kostet. Sie kostet Gott und sie kostet uns Menschen. Aber ich hoffe, dass in der Predigt deutlich wird, dass man sich Gnade nicht verdienen und auch nicht kaufen kann. Also, teure Gnade. Erstens, weil sie Gott alles gekostet hat. Vers 2 ist ein Zitat aus dem Buch von Jesaja aus dem Alten Testament, Kapitel 49, Vers 8. Als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade, begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Das ist zwar ein Zitat aus dem Alten Testament, aber die Verse vorher in Kapitel 5 machen deutlich, dass Paulus auf das Kreuzesgeschehen abzielt. Dreh- und Angelpunkt der Gnade Gottes ist das Erlösungsgeschehen in Jesus Christus. In Jesus Christus ist die Gnade in Person zu uns gekommen. Und Gott hat sich entschieden, sich in Jesus Christus, sich selbst am Kreuz hinzugeben für uns. Als Zeichen seiner leidenschaftlichen Liebe zu uns hat Gott durch den Tod von Jesus Christus aus Liebe und in Liebe gehandelt. Und der Charakter von dieser göttlichen Liebe ist Hingabe. Jesus Christus ist Gottes Rettung für uns. Für uns ist mit Jesus Christus Gnadenzeit angebrochen. Gott verschenkt sich selbst. Gott wird Mensch. Das ist teure Gnade. Es kostet ihn alles. In Philipper 2 heißt es, er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Das ist Gnade, die ist unbezahlbar. Es gibt einen Theologen, Miroslav Volf, der hat ausgehend vom gnädigen Handeln Gottes in Jesus Christus das Bild der Umarmung entwickelt. Und mich hat dieses Bild irgendwie fasziniert und ich finde, die Umarmung ist ein gutes Bild, um die Gnade Gottes lebendig zu beschreiben. Das Leben und Wirken von Jesus Christus ist geprägt von Zuwendung zu uns Menschen. Die ausgestreckten Arme von Jesus stehen für die Umarmung von uns Menschen, die wir versuchen, unser Leben ohne Gott auf die Reihe zu bringen. Die ausgestreckten Arme von Jesus Christus, die stehen dafür, dass Jesus die Kinder empfängt, die von den Jüngern weggeschickt wurden, mit offenen Armen und dass er sie segnet. Die ausgestreckten Arme von Jesus Christus, die stehen auch für die offenen Arme des Vaters, der seinen verlorenen Sohn wieder in seine Arme schließt. Die Gnade Gottes umarmt uns. Und bei diesem Bild der Umarmung musste ich an das Liebeslied denken. Und ich habe da sehr gute Erinnerungen hier an die Gemeinde dran. Das haben wir schon oft hier mit Hingabe gesungen. Ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbarer Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm halte mich fest, ganz nah bei dir, in deinem Arm. Das Lied, finde ich, trägt einen hinein in die Umarmung von Jesus Christus. Und ich lade euch ein, einen kurzen Moment in der Umarmung der Gnade Gottes in den Armen von Jesus zu bleiben, in die Gnade einzutauchen, in der Gnade Gottes zu baden. In Jesus Christus liegt der Reichtum und die Fülle der Gnade Gottes, die Gott uns anbietet, zu ergreifen. Diese Gnade schenkt uns ein neues Leben in Gemeinschaft mit Gott. Sie spendet Hoffnung, Trost, verleiht unserem Leben Sinn, schenkt Vergebung und Orientierung, neue Perspektiven in verfahrenen Situationen. Die Gnade findet uns, hält uns, umarmt uns, auch in den Momenten, wo wir selbst keine Kraft zum Festhalten haben. Zweitens, teure Gnade, aber doch geschenkt. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. In anderen Übersetzungen heißt es, als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Schenken, empfangen, das bringt zum Ausdruck, Gnade ist ein Geschenk von Gott. Gnade ist ein Geschenk und man kann sie sich nicht verdienen. Man kann sich Gnade ebenso wenig verdienen, wie eine Überraschungsparty für sich selbst organisieren. So wie die Planung die Überraschung zunichte macht, macht die Behauptung, dass man Gnade sich verdienen kann, die Gnade zunichte. Gnade kann man auch nicht kaufen. In Markus 10 heißt es, wenn ihr Gottes Reich nicht empfangt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Kinder können meistens keine großen Reichtümer oder große Taten vorweisen. Und dieser Vers macht deutlich, darauf kommt es auch bei Gott nicht an. Das Reich Gottes ist keine Belohnung, sondern es ist ein Geschenk. Und das ist für uns oft nicht so einfach zu akzeptieren. Wir sind dieses Belohnungsprinzip gewohnt. Job, Geld verdienen, Haus verdient, Auto verdient. Bei uns herrscht das oberste Leistungsprinzip und manchmal auch im christlichen Kontext und sogar in der Gemeinde. Diese Maßstäbe werden uns in die Wiege gelegt und wir legen sie auch oft an uns selbst und an andere an. Der zweite Korintherbrief fordert heraus, unsere menschlichen Werte zu überdenken und sie den Maßstäben des Reiches Gottes anzupassen. Gott beschenkt uns mit seiner Gnade vollkommen, bedingungslos und uneingeschränkt. Deshalb sind wir reich. Materieller Besitz, menschliche Anerkennung, Erfolg, das haben wir alles gerne. Aber darauf kommt es nicht an, sondern darauf, dass wir das Geschenk der Gnade annehmen und in uns wirken lassen. Und wir können auch gar nicht anders, als sie uns schenken lassen. Denn so sehr wir uns auch bemühen, wir sind, wie Luther mal gesagt hat, Gerechte und Sünder zugleich. Gerecht sind wir durch das, was Jesus für uns getan hat. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er macht uns zur Gerechtigkeit, weil wir Anteil an seiner Gerechtigkeit haben dürfen. Mit der Gnade beschenkt werden wir nicht, weil wir uns sie durch große Taten verdient haben oder weil wir alles richtig machen. Im irdischen Leben sind und bleiben wir verstrickt in Schuld. Wir werden schuldig an uns und an anderen, an Gott. Und dazu kommt Luther nochmal zu Wort. Er hat den Spruch geprägt, sündige tapfer. Sündige tapfer. Damit ist nicht gemeint, dass man Schuld an sich reißen soll, sondern Bonhoeffer erklärt die Bedeutung in seinem Buch Nachfolge so. Ich gebe zu, das ist jetzt ein etwas längeres Zitat, aber ich fand das so gut. Genau, das müsst ihr euch jetzt mal anhören. Sündige tapfer. Das konnte für Luther nur die allerletzte Auskunft, der Zuspruch für den sein, der auf seinem Wege der Nachfolge erkennt, dass er nicht sündlos werden kann, der in der Furcht vor der Sünde verzweifelt an Gottes Gnade. Für ihn ist das sündige Tapfer nicht etwa eine grundsätzliche Bestätigung seines ungehorsamen Lebens, sondern es ist das Evangelium von der Gnade Gottes, von dem wir immer und in jedem Stande Sünder sind und das uns gerade als Sünder sucht und rechtfertigt. Bekenne dich tapfer zu deiner Sünde, versuche ihr nicht zu entfliehen, aber glaube noch viel tapferer. Du bist ein Sünder, so sei nun auch ein Sünder. Wolle nicht etwas anderes sein, als was du bist. Ja, werde täglich wieder ein Sünder und sei tapfer darin. Zu wem aber darf das gesagt sein, als zu dem, der täglich von Herzen der Sünde absagt, der täglich allem absagt, was ihn an der Nachfolge Jesu hindert und der doch ungetröstet ist über seine tägliche Untreue und Sünde. Wer anders kann das ohne Gefahr für seinen Glauben hören, als der, der sich durch solchen Trost erneut in die Nachfolge Christi gerufen weiß? So wird Luthers Satz als Resultat verstanden, zur teuren Gnade, die allein Gnade ist. Sündige tapfer bedeutet also, sich aufzurappeln, auch wenn uns mal wieder was nicht gelungen ist, wir schuldig geworden sind, in welcher Form auch immer. Sündige tapfer bedeutet, Schritte zu wagen, auch wenn wir nicht alles richtig machen, im Vertrauen darauf, dass Gottes Gnade uns trägt. Gottes Gnade ist teure Gnade. Wir können sie uns nicht verdienen, wir können sie uns nicht kaufen. Wir können keine Bedingungen für sie erfüllen, müssen wir aber auch gar nicht. Denn Gott handelt in Jesus Christus zuvorkommend und unbedingt. Gott schenkt uns seine Gnade vollkommen uneingeschränkt und bedingungslos. Wir können sie nur empfangen und ergreifen. Und dieses wertvolle und kostbare Geschenk ist das Herzstück der Gnade Gottes. Teure Gnade, drittens, weil sie uns was kostet. Das wertvolle und kostbare Geschenk ist das Herzstück der Gnade Gottes. Aber diese Gnade, die betrifft nicht nur uns persönlich, sondern die Gnade Gottes umspannt die ganze Welt und deshalb soll die Gnade in unserem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Diese Liebeslied-Erfahrung, der Moment, in dem ich persönlich in die Gnade Gottes eintauche, das ist ein sehr wichtiger Moment. Das ist der Startpunkt und immer wieder der Ausgangspunkt und die Kraftquelle für mein Glaubensleben. Aber da sollen wir nicht stehen bleiben, sondern die Gnade Gottes, die soll auch Wirkung in unserem Leben zeigen. Bonhoeffer formuliert das so: Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, wegen dem der Mensch alles, was er hatte, verkauft. Die kostbare Perle, für den der Kaufmann alle seine Güter hergibt. Teure Gnade ist die Königsherrschaft Christi, um deren Willen der Mensch das Auge rausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Teuer ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Billige Gnade hingegen ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Gnade und Nachfolge gehören also zusammen. Und indem wir die Gnade empfangen und ergreifen, lassen wir den Heiligen Geist in unserem Leben zu. Der Heilige Geist in unserem Leben wirkt in uns und gibt uns die Kraft zu einem Leben, in dem die Gnade Wirkung zeigt. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle werden von Tag zu Tag durch den Heiligen Geist verwandelt in das Bild von Jesus Christus. Freiheit ist die Freiheit in die Gemeinschaft mit Jesus Christus und die Freiheit zur Liebe. Darum werden wir auch nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und Paulus beschreibt in 2. Korinther 6, 3 bis 10 die Wirkung der Gnade in seinem Leben auf eine ganz eindrückliche Weise und auch gleichzeitig sehr realistisch. Er beschreibt zunächst, was er in seinem Dienst schon erlebt hat. Nöte, Bedrängnisse, ausweglose Lagen, Auspeitschungen, Gefängnis, aufgehetzte Mengen, Arbeit bis zur Erschöpfung, Mangel an Schlaf und Essen. Und dann beschreibt Paulus seinen Umgang mit den eben genannten schwierigen Situationen. Und es wird deutlich, das sind Wirkungen des Heiligen Geistes, Früchte, die sichtbar werden im Leben von Paulus. Unbeirrte Standhaftigkeit, Geduld, Freundlichkeit, Liebe, Waffen der Gerechtigkeit. Jesus Christus steht im Mittelpunkt vom Dienst von Paulus. Paulus orientiert sich daran, wie Jesus Christus selbst gedient hat. Denn der, der Jesus Christus nachfolgt, ein Diener Christi, wird durch den Heiligen Geist immer mehr verwandelt und Christus immer ähnlicher in seinem Dienst. Es geht Paulus nicht um seine eigene Person, sondern um Jesus Christus. Und dann beschreibt er noch weiter, was er im Dienst erlebt hat und auf der anderen Seite, was ihn tröstet. Wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Jetzt könnte man sagen, Paulus, das war ja auch ein großer geistlicher Leiter, aber was hat das mit mir persönlich zu tun? Ich bin so eingespannt im normalen Leben, Familie, Beruf. Gelten diese Dienstbeschreibungen von einem Apostel denn auch für mich? Ja, sie gelten für jeden, der Jesus Christus nachfolgt. Und das ist eine besondere Herausforderung. Christ zu sein, das spielt sich eben nicht im Rückzug von der Welt ab, an einem einsamen Ort JWD, sondern wie Bonhoeffer es ausdrückt, seit Luther ist der Christ der Welt auf den Leibe gerückt. Das bedeutet, der Christ ist im Nahkampf mit der Welt. Teure Gnade sichert also nicht nur mein persönliches Heil, sondern Gnade betrifft die Welt, in die ich gestellt bin. Und deshalb soll sie auch Wirkung in meinem Leben zeigen. Eine unbequeme, aber zugleich auch eine realistische Erkenntnis. Gottes Gnade ist kein Sofakissen. Teure Gnade verschärft den Ruf in die Nachfolge. Und so wie Gnade und Nachfolge zusammengehören, sind scheinbar auch Nachfolge und Leiden verknüpft. Eine auch unbequeme, aber wenn man sich das Leben von Jesus, Paulus und anderen anschaut, nicht überraschende Erkenntnis. Ist diese Erkenntnis jetzt tröstlich, dass Nachfolge und Leiden verknüpft ist? Ich finde nicht wirklich, aber realistisch. Und in mir zumindest weckt sie den Kampfgeist. Leiden, das wir nach Bonhoeffer nicht aktiv suchen müssen, aber das unsere Biografie bereithält, ist in einen größeren Kontext eingebettet. Mein Leiden in und an der Welt, Leiden, das ich in, trotz oder sogar wegen meiner Nachfolge erfahre, ist in die große Gnadengeschichte Gottes eingebettet, in der nicht das Leid das letzte Wort hat, sondern das Leben, die Liebe, die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Die Gnade Gottes bedeutet nicht, es besonders bequem und gemütlich zu haben, sondern sie gibt dem Leben Sinn und sie gibt uns Kraft und Mut durchzuhalten, auch in leidvollen Situationen. Die Gnade Gottes ist teure Gnade. Und Jesus Christus hat uns gezeigt, was teure Gnade heißt. Er hat uns einen kreuzartigen Lebensstil vorgemacht. Und er hat uns gezeigt, was Liebe heißt. Er hat uns gezeigt, was Hingabe heißt. Und wir werden zu seinen Nachahmern in der Kraft des Heiligen Geistes. Zusammenfassend kann man also sagen, 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10, das ist zum einen die Zusage der Gnade. Die Gnade Gottes wird uns durch seinen Sohn Jesus Christus zugesprochen und geschenkt. Seine Gnade ist zuvorkommend und unbedingt. Und diese bedingungslose, uneingeschränkte Gnade, die wirkt in uns durch den Heiligen Geist und der verändert uns. Dadurch werden wir Jesus Christus ähnlicher. Und zum anderen ist es auch eine Mahnung. Lasst die Gnade in eurem Leben nicht wirkungslos bleiben. Es geht um die herausfordernde Verschränkung von Indikativ und Imperativ. Indikativ meint das, was Gott für uns getan hat und wir annehmen dürfen. Und Imperativ meint den göttlichen Willen, den wir aufgefordert sind zu tun. Im christlichen Leben wirkt alles zusammen. Das Handeln Gottes und unser Annehmen. Der Willen Gottes und unser Tun. Wir sind keine Marionetten. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Ich wünsche uns, dass wir uns für die Gnade entscheiden und so aus der Fülle des Heils und dem Reichtum der Gnade Gottes schöpfen. Dann kann der Heilige Geist uns verändern, uns prägen und uns dazu befähigen, seine Nachfolger zu sein. Und indem wir mit unserem Leben von seiner Gnade erzählen, wird sichtbar, dass seine Gnade die ganze Welt umspannt. Ich schließe mit der ersten Frage aus dem Heidelberger Katechismus. Der Heidelberger Katechismus, das ist seit über 470 Jahren eine konkrete Lebens- und Glaubenshilfe. Und sie bringt die Gnadenwirkung noch einmal in anderen Worten auf den Punkt. Was ist ein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen und willig bereit, ihm forthin zu leben. Amen.